Entschuldigung.
Das ist nicht schlimm. Ich dachte, wir fangen nochmal an, weil ja. Irgendwann ging mir der Gesprächsstoff
ja.
auf. Also nochmal kurz.
Mach mal eben. Ich habe 20 Minuten hier. Also das sind vier. Zwei, ich meine Jens und die Denise.
Ach so, du machst ein Gespräch.
Ja.
Ach so,
ich so ist das schön, ne?
Das war jetzt Original-Atmo aus einem Piercing-Studio. Und zwar dem Bochumer Piercing-Studio, mein Piercing. Piercings oder Piercings?
Piercings.
Piercings.
Mhm.
Ich sitze hier mit dessen Inhaber Martin Zeig. Und Martin Zeig ist nicht nur Inhaber eines Piercing-Studios und auch jemand, der auch Leute mit Metallschmuck körperlich verschönt, sondern er ist auch Schauspieler. Momentan beim Mondpalast von Wanne Eickel. Aber hatte auch schon mit dem Tialozzi zu tun, in verschiedenen Inkarnationen. Ich kenne ihn als Teil der Unwilligen, ich kenne ihn als Ensemblemitglied bei zwei Jahrhunderthallensommern, nämlich einmal Jedermann und einmal Kreidekreis. Und für kurze Zeit auch Mitglied der Hottenlotten und als solcher Impro-Theaterspieler. So, das ist das, was ich sagen kann. Hey Martin, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo Philipp. So, ja, du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Eine herausragende Eigenschaft von mir ist eigentlich meine Vergesslichkeit. Die lässt mich dann aber auch immer relativ vorurteilslos auf die Menschheit losgehen. Von daher bin ich da gar nicht so traurig drum. Und da, als du gerade sagtest, wann das angefangen hat oder wann ich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Tialozzi gekommen bin, habe ich auch wirklich im ersten Moment gedacht, keine Ahnung. Aber dann fiel es mir ein. Und zwar zu meiner Zeit, als ich noch Student war, im Übrigen auch nicht abgeschlossen, Theater, Film, Fernsehwissenschaften.
Hey!
War dann auch über den Asta oder was weiß ich, eben auch Schauspieltraining und so weiter, und den hatte der Axel Walter gegeben gehabt.
Mhm, mh.
So, und darüber bin ich dann gekommen an die Unwilligen, die der Axel seinerzeit, glaube ich, auch betreut hatte, weil sie, glaube ich, für Andorra, glaube ich, noch den Peiler gesucht hatten.
Mhm.
Ja, und so bin ich dann da reingekommen. Dann war auch sehr interessant, sehr witzig. Wie gesagt, ich kann es mir nicht leisten, nur zu schauspielen, denn ich habe ja auch Familie, muss irgendwo von leben. Und habe das irgendwie immer so als Selbsttherapie gemacht. Gut, waren auch immer irgendwelche Jobs beim Film dabei, die dann einen doch auch die Miete finanziert hatten. Aber als dann eben das von meiner Perspektive zweite Kind, das erste meiner Frau gekommen ist, habe ich gesagt, komm, jetzt musst du was Vernünftiges machen, und habe das Piercingstudio hier aufgemacht.
Das finde ich gut, also Schauspielerei ist ja eher was für so für Traumtänzer, und dann machen wir was Solides.
Mhm. Genau, machen wir. Tu den Leuten mal weh.
Ja.
Aber auch das, Entschuldigung, jetzt bin ich hier vor
das
Mikrofon.
Das ist nicht schlimm.
Entschuldigung, die Hörer. Für das Gedicht.
Wieso ja. Piercing?
Ja, einmal habe ich auch eben als Krankenpflegerhelfer Ausbildung gemacht. Ich habe also auf vielen Partys gefeiert, sage ich mal. Und da habe ich sogar den Abschluss gemacht. Aber ich habe die Zertifikanz nicht abgeholt. Das sind alles so Sachen fürs Leben gewesen, weil ich da wieder mit irgendwas anderem beschäftigt gewesen war. Und dann hatte sich das insofern ergeben gehabt, dass vom Burkhardt, mein damaliger Kompagnon halt auch, mit dem ich mir die Räumlichkeiten geteilt hatte, der Mann, der da vorher gepierst hatte, wollte nach Mallorca auswandern und hatte dann sein Equipment für 1000 D-Mark verkauft. Und mit 1000 D-Mark habe ich dann quasi angefangen. Und das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her. Und das ist dann so meine Tellerwäscher-Geschichte sozusagen.
Ist das auch ein Ausgleich zum Spielen? Oder ist das Spielen ein Ausgleich zum... Ich meine, ne, du bist ja auch Inhaber. Das ist ja nicht nur Leute verschönern, es ist auch... Abrechnung machen, Leute bezahlen, der Papa für alle Mitarbeiter sein, und so weiter und so fort.
Es ist natürlich wunderschön, wenn man nicht beim Schauspiel, wenn man nicht gerade der Regisseur ist, ist man halt Weisungsempfänger. Und dann muss man halt angucken, wie man diese Anweisung umsetzt. Aber hier gebe ich halt Anweisungen und muss feststellen, dass er dann auch nicht immer eins zu eins umgesetzt wird. Aber das ist auch gut so. Also es ist ein Ausgleich, auf jeden Fall. Also wenn ich mache beides gleich gerne. Es ist außerdem wunderschön, die Leute, wenn sie hier reinkommen, das ist immer Arbeiten mit Menschen, sowohl auf der Bühne als eben auch hier. Die kommen hier rein. Ich hatte es schon erlebt gehabt, dass junge Mädchen beim Ausfüllen der Einverständniserklärung vor der Theke noch ohnmächtig geworden sind vor Angst. Und das ist natürlich dann, das ist das Pendant zu dem Kreischen der jungen Mädchen, wenn ich auf der Bühne bin. Das war damals vielleicht. Nein, das ist, man arbeitet halt immer in beiden Fällen mit Menschen. Ne, und versucht sie dann doch irgendwie zu leiten und zu führen. Ne, das ist auf jeden Fall. Eine schöne Sache. Außerdem, wenn die hier reinkommen, ne, vor dem Piercen, ne, dann müsste ich die Tür gar nicht aufmachen, da passen die alle unten durch den Schlitz durch. Und wenn sie dann fertig sind, dann müsste ich eigentlich die Wand wegreißen, weil sie dann mit so stolzer Brust dann da durchgehen, dass sie kaum noch durch die Tür passen. Ne. Das ist schon schön. Ne.
Als du das erste Mal vor diesem Tealozzi-Gebäude standst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vielleicht gibt es so ein Urerinnerungspool. Weißt du noch, was du gedacht hast über das Gebäude, über den Hof, über das, was du so gesehen hast?
Du meinst, dass ich mich gefragt habe, ob sie das vergessen haben abzureißen?
Zum Beispiel. Das ist,
das, ich bin aber ganz kurz im Dorf, ich muss was anzahlen.
Jo. Ja, warte mal kurz, bis die Gitter wieder zu sind, ist ein bisschen laut. Ja, das hatte schon was Urgemütliches. Ne? Ich war ja auch auf einigen Hausbesetzungen, bin auch schon mal in einer Verbindung schon mal polizeilich erfasst worden. War damals aber erst 14 und mein Vater hatte dann einen Aufstand gemacht, auch dass die Bilder wieder angeblich rauskommen. Ne? Was die wirklich, man ist ja auch eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hatte mich das da so ein bisschen dran erinnert gehabt. Er ist ja irgendwie immer noch alles sehr improvisiert. Also es hat sich, glaube ich, gar nicht viel geändert. Ich war jetzt schon lange nicht mehr da gewesen, aber es sah ja genau so aus. Mit einmal Farbe könnte es immer vertragen. Aber es gibt ja auch wichtige Dinge. Die Bühne selbst, das hatte was, ne? Dieses Autonome, so wie es mir rüberkam. Ich habe mich da Gott sei Dank nicht ganz so in diese Orgasachen vertieft, weil das war auch schon bei den Hausbesetzungen teilweise sehr bürokratisch, seltsamerweise. Und da bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben. Ne, bin dann also auch da angekommen. Ne, es war ganz offensichtlich, dass es nicht die Volkshochschule ist, ne, weil es eben sehr abgewrackt aussieht, aber auch sehr gemütlich. Und bin dann auch gleich rein in die Räumlichkeiten. Und das hat Flair. Ne, das hat einfach immer noch diesen Hausbesitzer-Flair. Ich finde das gut. Ne.
Was hast du alles gespielt da?
Oh, das ist eine gute Frage. Also angefangen, wie gesagt, den Peiler bei Andorra. Bei den Unwilligen habe ich einige Produktionen mitgemacht. Den Zylinder, das weiß ich wohl noch. Der war sehr gut. Oder die Kritiken waren gut. Ich weiß es nicht. Also das ist die Gnade des kurzen Verstandes.
Da hake ich kurz ein. Ist es gut, wenn die Kritiken gut sind? Also ist das ein Maßstab?
Sagen wir so, es ist ein... nein, ist kein Maßstab. Nur es gibt einem auch ein bisschen was. Ne? Applaus ist schön, ne? Und auch wichtig, mit Sicherheit. Wenn dann aber doch auch eine breitere Masse oder auch das halt schwarz auf weiß auf einmal steht, ne, und dann auch Kollegen aus dem Tealozzi, oh toll, ne, sagen oder so, ne, dann sind natürlich auch die Kollegen schneller animiert, dem dann recht zu geben. Es ist auch nicht ganz leicht unter Schauspielern, da sich gegenseitig nicht den Respekt zu zollen, sondern es gibt immer auch so ein bisschen Neid oder so ein bisschen Kampf. Ne, das ist, glaube ich, ganz normal. Und wenn es dann eben in der Zeitung steht, ne, dann sind sie auch alle glücklich. Ne, das Das tut schon ganz gut, das ist schon ganz wichtig, glaube ich.
Kurze Aufklärung für die Hörer: Der Zylinder war ein Stück von Eduardo Di Filippo, glaube ich, hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und da ging es um eine Familie von Trickbetrügern, kann man sagen, wo die junge Frau als Prostituierte arbeiten musste, beziehungsweise das vorgab. Und wenn ein interessierter Kunde da war, machte sie ihm aber weiß, dass ihr Mann halt gestorben sei und sie es leider im selben Bett tun müssten wie der noch tote Mann, der dort liegt. Und du spieltest einen Kunden, dem das völlig egal war. Der sagte, ja klar, da krieg ich noch was drauf, kein Problem. Und somit diese Familie vor ein ziemlich großes Problem stellte, weil einerseits Geld, andererseits, der tote Mann wacht auch immer wieder auf und sagt, wag es nicht, mit ihm zu schlafen irgendwie. Heiko Büscher spielte den, der heute auch im Mondpalast ist, aber ich meine, das kann man über sehr viele Leute sagen, die mal im Theater tätig waren. Ich weiß das nur so genau, weil ich da Regieassistenz gemacht habe. Ich hatte dich kurz vorher kennengelernt beim Jedermann. Da spieltest du einen Fotoreporter, glaube ich.
Das Auge.
Mit der Maske. Das waren alles so Metaphern. Das meiste, was ich davon noch weiß, dass wir immer nach einem Auftritt in der zweiten Hälfte trafen sie alle, die gerade nicht spielen mussten, in der Garderobe, in der damals noch sehr, sehr abgerockten Jahrhunderthalle, an einem Heizkörper, um ein Bier zu trinken. Am Stammkörper,
ganz genau. Ja, das war hervorragend. Das hatte auch Flair. Ja. Ne? Das war auch ganz hervorragend.
Und da spielte dann auch die Titelrolle Thomas Rech, der dann später halt Intendant wurde vom Mondpalast.
Genau, also der das Ensemble zusammengestellt hatte.
Genau. Und er wählte natürlich aus Leuten, die er so kannte. Und da waren dann halt so Leute wie Axel Schönberg, der den Tod gespielt hat, du.
Ja, das Witzige ist, beim Mondpalast war ich bei der ersten Besetzung eigentlich bei dem ersten Ensemble gar nicht dabei, sondern für Ronaldo und Julia ist dann der Borussenpapa nachgecastet worden, weil der eigentliche Schauspieler dann doch terminlich so unflexibel war, dass nachgecastet werden musste. Und dann war ich hier im Studio gewesen und ich hatte noch die Mine als Mitarbeiterin gehabt. Und die sagte, ja, ein Herr Blech hätte angerufen. Herr Bleche, keine Ahnung, weiß nicht, was los ist. Ich hatte zu der Zeit schon gesagt, Bart, jetzt alles schön und gut. Auch das Klinkenputzen bei Casting-Agenturen lässt du mal schön bleiben. Du konzentrierst dich jetzt auf den Laden, ne, und machst dann bei den Hottenlotten noch was für die Ergotherapie quasi, dass ich mir den Psychologen sparen kann. So, und hatte also quasi mit der Schauspielerei bis aufs Impro abgeschlossen gehabt. Und dann rief der Thomas eben an und hatte mich informiert, dass eben ein Nachcasting war. Ja, und dann hatte ich mich mit den anderen Bewerbern dann da vorgestellt, eine Szene vorgespielt und dann habe ich tatsächlich den Zuschlag bekommen und dann hat das Ganze wieder angefangen.
Eine klassische Win-Win-Situation.
Ja.
Für alle beteiligt.
Was auch wiederum ein Stückzitat ist im Moment.
Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Hottenlotten. Impro-Theatergruppe feiern dieses Jahr auch, ich glaube, 25-jähriges. Wie lange warst du da?
Ja.
Und wie?
Ich schätze auch 1, 2, 3 Jahre bestimmt. Also mein größtes Erlebnis mit den Hottenlotten war eigentlich der Sieg über die Gorillas in Berlin.
Mit Anja und André in diesem Kunsthaus. Das erzählt sie immer noch gerne.
Aber wie hieß das? Chamäleon, glaube ich. Das war, wir hatten gespielt in Chamäleon. Das ist ein Theater gewesen mit alles so kleinen Tischchen, immer so 4er Tischchen dabei. Großes Haus und die Gorillas sind auch sehr etabliert. Und
das kann man sagen.
Ja. Ich hatte nicht wirklich gedacht, dass wir da eine Schnitte hatten. Und dann sind wir halt nach unserem Sieg 20 Zentimeter über dem Boden durch Berlin geschwebt. Und sind dann tatsächlich in einer Gastronomie gelandet, wo die ganze Wand und die Decke und alles fehlte. Das war oben auf dem Abrissbau irgendwie oben und dann standen wir da oben an dem Geländer und sagten, nicht sowieso weiter schauen kannst, das gehört uns. Ja, das war so Gefühl, so Sachen, da weiß man, warum sich das lohnt.
Ja. Ich erinnere mich noch an einen furchtbar politisch unkorrekten Mordart, wo Dörte eine Aische spielte eine türkische junge Frau und du den natürlich Dönerbuden besitzenden Vater von ihr. Ich glaube, komplett mit angeklebtem Schnurrbart und so. Das,
das war improvisiert. Das, ja? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, wenn das Publikum das will. Ne? Aber es war sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du an dem Abend auch bei warst, wo bei einem Idioten-Aquarium irgendwann gesagt wurde, wir spielen jetzt, bis der Saal leer ist. Und die Leute wollten einfach nicht gehen. Und das wurde, ich sag mal, immer herausfordernder.
Ja, das ist das Schöne beim Impro ist eben, da kann man sich drauf verlassen auf ein paar Regeln, wenn das Ja gesagt wird, ne, egal was für Quatsch man da reinbringt, ne, das ist schon, das war schon sehr, wobei ich dann auch einmal Dörte mir während des Spiels eine richtige Ohrfeige gegeben habe, weil ich schon wieder einen Zeichismus da gemacht hatte.
Was ist ein Zeichismus?
Ein Zeichismus ist so eine absurde Sache bringen, dass die Leute dann auch am Anfang zu lachen. Ne? Das, was war das nochmal? Ich weiß auch nicht. War ein ganz komischer Satz, den sie gesagt hatte. Irgendwie etwas mit Aldi, glaube ich, oder sonst was. Ne? Ob ich, nein, ich habe kein Verhältnis. Ne? Also es war doof, aber es hat gezündet und der ist mir einfach so rausgerutscht. Und ja, das ist dann nicht ganz leicht gewesen, darauf zu reagieren, bestimmt. Das tut mir auch so manchmal leid.
Und dann hat sie dir eine Ohrfeige gegeben. Sehr schön.
Die hatte ich dann aber auch verdient gehabt, bestimmt.
Bist du ein Fan von auf der Bühne Ohrfeigen faken oder richtig Ohrfeigen?
Es kommt immer auch auf die Vehemenz an, um es mal so zu sagen. Und eine Ohrfeige ist nicht schlimm, ne? Aber es sollte natürlich auch kein Abdruck drauf sein. Ne? Wenn es also eine richtige Ohrfeige sein soll, dann sollte man ruhig die Hand zum Klatschen nehmen und nicht die Wange.
Aha.
Aha. Ja, aber so eine kleine Sache, auch Körperlichkeit ist schon wichtig, auch auf der Bühne. Und soweit man es faken kann, ist es kein Thema. Ne? Aber das hat eine ganz andere Präsenz. Ne? Also zum Beispiel da beim Peider, der Andorra, da hatte ich den Heiko oder den, ich weiß, oder wie heißt er nochmal, blond, nett, der den André gespielt hatte, oder Androsch, wie heißt er? Auf jeden Fall den Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Heiko, aber der andere war auch nicht so besonders groß. Und den hatte ich dann wirklich auch genommen und konnte ihn durch die Bühne werfen. Ne, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man das versucht zu faken und springt. Aha. Ne, und ja, das sage ich natürlich, ich war auf der Bühne, ich habe es ja gar nicht selbst gesehen. Ne, aber ich bin schon dafür, viele Sachen echt zu machen. Ja.
Oh. Weißt du noch, wann du das letzte Mal im Tealozzi warst?
Ich glaube fast zu einem Jazzabend. Ich bin mir jetzt gar nicht richtig. Nein? Oder war es vielleicht noch bei den Peanuts? Also, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen. Also, es ist nicht so, dass ich strunzdoof bin, aber vergesslich schon. Es passiert einfach sehr viel. Also, es könnte die Peanuts gewesen sein, ne, wo die Ute noch die Regie geführt hatte. Und oder aber einer dieser Jazzabende, ja, wo ich dann sehr bedauert habe, dass man da nicht mehr rauchen darf.
Ja, das hat sich irgendwann eingeschlichen.
Ja, muss man das ja, sonst alles andere ist teuer. Es wird ja alles verboten mittlerweile. Ne?
Oh.
Selbst das unkorrekte Lachen.
Ich nehme an, aus Zeitgründen spielst du selber jetzt im Moment kein Impro, sondern du bist in der Woche hier im Laden, am Wochenende spielst du im Mondpalast, je nachdem, was gerade anliegt, und ihr probt dann wahrscheinlich in der Woche.
Proben, dann habe ich ja auch Familie noch. Da will ich ja auch noch ein bisschen was machen. Bin alleine, muss also auch den Haushalt machen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn der Tag ein paar Stunden länger wäre. Das würde ich dann eventuell zur Hälfte mit Schlaf und zur Hälfte doch vielleicht mit Saugen verbringen. Also mit Staubsaugen, ne?
Hast du noch irgendein Anekdötchen aus deiner Zeit in und ums Tialozzi herum, wo du sagst, ach, das war noch schön?
Ach, das war eigentlich alles schön, muss ich sagen. Ne, ich habe da, ne, das ist ganz normal, dass man mal ab und zu so kleine Reibereien hat, ne, aber im Großen und Ganzen fällt mir jetzt mit Sicherheit, wenn wir jetzt ein Bier aufmachen würden, aber wir haben einen herrlichen Tag. Ne,
und das machen wir natürlich noch, nicht.
Wir trinken Kaffee.
Ja, genau. Der ist lecker.
Kannst du mir noch ein bisschen Rum reinschütten? Nein, Rum mag ich gar nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Witzige Anekdötchen. Mit Sicherheit, wenn wir jetzt hier das Gespräch beendet haben, fällt mir bestimmt das eine oder andere ein. So muss ich leider passen. Ach, eventuell... Nein, besser doch nicht. Es gibt bestimmt Anekdötchen, aber die gehören bestimmt auch nicht an die Öffentlichkeit.
Oh, okay, verstehe. Alles klar. Gut, kommen wir langsam zum Abschluss. Dann frage ich mich, was wünschst du dir in 5 Jahren? Wo siehst du dich? Was wünschst du dir von dir, vom Leben in 5 Jahren?
Ja, lass mal überlegen. 5 Jahre, da bin ich dann 58. 5 Jahre später wird dann meine Lebensversicherung ausgezahlt, die ich dann wohl hoffentlich auch noch in Empfang nehmen kann. Ich gehe davon aus, dass ich bis dahin ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gefunden habe. Ich würde gerne wieder Dreharbeiten machen. Dafür braucht man aber auch dementsprechend Ruhe. Ich möchte auch endlich inszenieren und hier ein bisschen kürzer treten im Laden. Ich bin ja irgendwie auch langsam, so sage ich mal, der Piercing-Opa. Ne? Die könnten alles meine Enkel sein. Ich bin im Januar auch Enkel-Opa geworden. Enkel nicht, sondern meine Tochter hat mir einen Enkel geschenkt. Also den hat sie mir nicht geschenkt, den darf ich nicht mitnehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich darf mir den ab und zu ausleihen. ich glaube, das wird alles so weiterlaufen. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem, so wie es ist. Es werden immer wieder ein paar Aufgaben dazukommen. Ne, der Mondpalast liegt mir sehr am Herzen. Das ist ein großes Theater in meiner Heimatstadt. Ne, das finde ich sehr wichtig. Da kann ich was für Herne tun. Ne, wie gesagt, drehen wird es mit Sicherheit auch wieder geben. Ich habe jetzt letztes Jahr einen schlimmen Anfall Schuppenflechte bekommen. Und die ist aber auf dem Rückmarsch. Und von daher kann ich dann auch irgendwann mal wieder ein paar Klinken putzen. Ne, dass ich mich dann auch vorstellen kann für irgendwelche Dreharbeiten. Dann wird es auch laufen, mit Sicherheit. Ich will endlich den Kommissar spielen, im Tatort. So.
Tatort Herne.
Das ist der Tatort Herne, ganz genau.
CSI Herne. Du sagtest gerade, du würdest unglaublich gerne mal inszenieren. Wüsstest du schon was? Oder was so kommen?
Ja, es ist ja so, wenn Schauspieler unterfordert sind, dann haben sie ja immer auch eigene Stückideen. Habe ich auch eins. Ah. Ich habe mehrere, aber eins ist sehr konkret. Bin aber noch nicht dazu gekommen, mehr als einen Plot jetzt zu erstellen. Einige kleine Dialoge sind schon da und das würde ich gerne komplett auch machen. Aber das wird natürlich, weil es einige Sachen sind sehr aufwendig, halt auch also kostenintensiv. Ich bräuchte da ein sehr langes Laufband zum Beispiel. Da müsste man erstmal nochmal jemanden finden, der da halt auch mit einsteigt und finanziell unter die Arme greift, quasi.
Ohne jetzt in Einzelheiten zu gehen, ist das eher dann Komödie oder ist es einfach ein Drama im klassischen, nicht im klassischen Sinn, aber im...
Ja, so wie das gehört, also es ist ein Drama, man lacht drüber, so wie jede Komödie eben sein soll. Ne? Also ich finde belanglose Komödien eigentlich sehr fad, wenn es einfach nur albern wird. Ne? Albernheiten ab und zu eingestreut dürfen sein, aber im Endeffekt sollte das schon eine Sache sein, wo sich jeder selber sieht, die natürlich auch einen Konflikt hat, auch einen gesellschaftspolitischen Konflikt. In dem Falle geht es dann auch um das Älterwerden zwischen Mann und Frau. Mhm. Ja, aber es muss natürlich auch mit Lachern gespickt sein. Ich liebe es, wenn die Menschen lachen. Das, mhm, das ist meine Aufgabe, glaube ich.
Wenn jemand dein Leben verfilmt, mhm, wer sollte ich spielen?
Ja, kenne ich ja gar nicht. Wer sollte mich spielen?
Du kannst es besetzen, das ist volles Mitspracherecht. Wer soll dich spielen?
Das gehört ja auch dazu. Ich bin ja nicht nur vergesslich, was Zeiten angeht. Ich bin auch so eine Art Kulturlegastheniker. Ne? Also ich kann jemanden im Film gut finden und kann dann auch sagen, der behalte auch vielleicht für 3-4 Tage den Namen des Schauspielers. Aber ansonsten könnte ich das soweit gar nicht sagen. Ich komme auch kaum zum Gucken im Moment. Ja. Ne? Also ich wüsste leider niemanden, der da als adäquate Person reinpasst. Also ich glaube auch, das Witzigste ist mir ja in der Jugend passiert. Nein, vielleicht kommt es auch noch im Alter. Ne, wer weiß. Ne, vielleicht Danny DeVito.
Und im Strich muss man es dann halt selber machen. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir desgleichen. Und wenn man dich sehen will, kommt man entweder hierhin zum Mind Piercing. Warum eigentlich Mind Piercing?
Ja, als ich angefangen habe, hier in der Branche zu arbeiten, gab es eigentlich nur die bunten Götter, die Tätowierer, die erstmal sowieso alles wussten, und alle, die noch nicht tätowiert waren oder da irgendwie mit zu tun hatten, das waren sowieso alles nicht zu beachtende Menschen. Ich fand das unglaublich schlimm, dass das nach dem Prinzip willst du noch was oder muss ich noch zu dir nett sein? Ne, also das war alles sehr boniert, und auch mit den Piercings eben, dass da eben sich keiner drum gekümmert hat nachher, denn man kann als Piercer immer eine gute Voraussetzung schaffen. Das eigentliche Wunder vollbringen die Leute selber mit der Pflege. Aber natürlich wissen sie nicht, haben ja keine Erfahrung damit, ist ja meistens das erste oder sagen wir eine begrenzte Zahl, an der Stelle das erste Mal, dass sie sich anpiercen lassen. Und das heißt, wir kümmern uns darum, die Leute sollen kommen, ne, und wir geben von unserem Erfahrungspool gerne Hilfestellung. Ne, das hat sich dann natürlich nachher dann noch schön erweitert, dann auch noch durch das Tätowieren, weil Mind ist ja mehrdeutig, nicht nur kümmern, ist ja auch Verstand. Und sind wir nicht alle ein wenig Bluner? Ne, so könnte man es auch verstehen. Also der erste Gedanke war halt eben, dass ich da weg wollte, dass die Leute einfach nur kommen, sich lochen lassen und man sieht sich nie wieder, sondern es sollte wirklich darum gehen, dass wir hier mit Verstand und Fürsorge an die Leute rangehen. Ne?
Cool. Also wie gesagt, man kommt hier hin zum Mindpiercing am Nordring Nummer
67
in Bochum. Oder aber man geht in den Mondpalast und sieht sich dich an. In diversen Stücken.
Genau. Ja, oder man wartet noch ein bisschen und dann schaltet man den Fernseher ein.
Oder das.
Ja, oder sieht ein paar alte Sachen.
Mir ist gerade aufgefallen, Mind Piercing Mondpalast.
Ja.
Interessant. Nein. Gut, vielen Dank. Danke fürs Zuhören, danke fürs Sprechen, danke für den Kaffee. Bis denn dann. Tschüss.
Tschüss.